Manchmal vertrauen wir Gott ganz selbstverständlich, wenn der Druck von außen groß ist, doch sobald die Lage sich beruhigt, rutscht unser Herz unbemerkt in Selbstsicherheit und Eigensinn zurück. Die Geschichte von König Hiskia zeigt genau diese Spannung, er erlebt überwältigende Hilfe Gottes gegen einen übermächtigen Feind und erfährt sogar Heilung vom Tod und stolpert dann gerade in der Zeit der Ruhe und des Erfolgs. An seiner Geschichte wird sichtbar, wie treu Jehova handelt und wie zwiespältig ein menschliches Herz sein kann, das einerseits sucht und betet, andererseits aber leicht auf sich selbst schaut. Hiskias Suchen nach Jehova in der Not. Wenn der Assyrer mit seinem Heer vor Jerusalem steht und der Rabschake das Vertrauen Hiskias in Jehova laut verhöhnt, tritt ans Licht, was in dem König verborgen lebt. Er zerreißt seine Kleider, legt Sacktuch an und geht in das Haus Jehovas. Er flieht nicht in Beratungsgremien, er verschließt sich nicht in taktischer Berechnung, sondern trägt seine Not in die Gegenwart Gottes. Zu Jesaja sagt er, es ist ein Tag der Drangsal, der Zurechtweisung und der Verachtung, denn die Kinder sind bis an den Mutterschoß gekommen, aber es fehlt die Kraft, sie zu gebären, und dann bittet er, so erhebe nun dein Gebet für den Überrest, der noch übrig geblieben ist. In dieser Sprache steckt keine heroische Selbstdarstellung, sondern eine nüchterne, schmerzhafte Einschätzung der Lage und das Bewusstsein, dass ein kleiner, zerbrechlicher Überrest von Gott abhängig ist. Und sie sagten zu ihm, so spricht Hiskia, dieser Tag ist ein Tag der Drangsal, der Zurechtweisung und der Verachtung, denn die Kinder sind bis an den Mutterschoß gekommen, aber es fehlt die Kraft, sie zu gebären. Vielleicht wird Jehova, dein Gott, die Worte des Rabschake hören, den sein Heer, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und Jehova, dein Gott, wird die Worte strafen, die er gehört hat. So erhebe nun dein Gebet für den Überrest, der noch übrig geblieben ist. Später, als der drohende Brief des feindlichen Königs ankommt, breitet Hiskia den Brief vor Jehova aus und betet. Er erinnert sich daran, wer Gott ist, bevor er von dem spricht, was der Feind tut, Jehova der Herrscher, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist Gott, du allein, über alle Königreiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. In dieser Hinwendung wird deutlich, was aufrichtiges Suchen in der Not kennzeichnet, Hiskia stellt nicht zuerst seine Gefühle, seine Angst oder seinen Ruf in den Mittelpunkt, sondern die Ehre des lebendigen Gottes. Er legt die Situation hin, wie sie ist, doch der entscheidende Schmerz ist, dass der Name Jehovas verhöhnt wird. Gottes Antwort macht zugleich klar, warum er eingreift, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen will ich diese Stadt beschirmen, um sie zu retten. Befreiung geschieht nicht, weil Hiskia außergewöhnlich fromm wäre, sondern weil Gott zu seinem Namen und zu seinen Zusagen steht. In dieser Spannung liegt Trost und heilsame Ernüchterung, aufrichtiges Suchen heißt, sich selbst innerlich zurückzutreten, Gottes Sache vor Augen zu haben und gerade in äußerster Bedrohung bewusst auf sein gesprochenes Wort zu bauen. Wer so in der Not zu Gott flieht, entdeckt, dass der entscheidende Halt nicht in der eigenen Glaubensqualität liegt, sondern in der Treue dessen, der versprochen hat, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Und sie sagten zu ihm, so spricht Hiskia, dieser Tag ist ein Tag der Drangsal, der Zurechtweisung und der Verachtung, denn die Kinder sind bis an den Mutterschoß gekommen, aber es fehlt die Kraft, sie zu gebären. Vielleicht wird Jehova, dein Gott, die Worte des Rabschake hören, den sein Heer, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und Jehova, dein Gott, wird die Worte strafen, die er gehört hat. So erhebe nun dein Gebet für den Überrest, der noch übrig geblieben ist. Jehova der Herrscharen, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist Gott, du allein, über alle Königreiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Hiskias Weg in das Haus Jehovas mitten in der Belagerung öffnet einen stillen, aber kraftvollen Horizont für unser eigenes Ringen. Notzeiten entlarven, worauf das Herz tatsächlich gegründet ist, auf die eigene Steuerungsfähigkeit oder auf den Gott, der sich zu seinem Namen stellt. Wo ein Mensch lernt, seine Lage ehrlich vor Gott auszubreiten und zugleich den Blick auf Gottes Ehre zu richten, entsteht ein anderes Vertrauen, weniger laut, weniger auf das eigene Erleben fixiert, mehr von der Treue Gottes her bestimmt. Es ist eine Gnade, wenn der Schmerz der Bedrängnis sich mit der Frage verbindet, was dies für Gottes Sache bedeutet. In solchen Momenten wächst eine stille Gewissheit, wenn Gott um seines Namens willen handelt, ist selbst die übermächtige Bedrohung nicht das letzte Wort. Vertrauen auf Jehova und die Gefahr der Selbstbezogenheit. Die Rettung aus der Hand des assyrischen Königs ist eindrucksvoll. Eine einzige Nacht, ein Engel Jehovas und ein feindliches Heer liegt geschlagen, der Übermut des Königs von Assyrien findet ein beschämendes Ende. Hiskias Vertrauen war real, sein Gebet ernsthaft und Gott hat eingegriffen. Später, als Hiskia todkrank wird und die Nachricht hört, er solle sein Haus bestellen, denn er werde sterben und nicht leben, wendet er sein Angesicht zur Wand und betet. Er erinnert an seine Treue, an seinen Wandel vor Gott und an seine Lauterkeit. Jesaja berichtet seine Worte, wie ein Schwalbe, wie eine Kranich so gierte ich gurrte wie eine Taube, meine Augen blickten sehnsüchtig nach der Höhe. Herr, ich leide Gewalt, tritt du für mich ein. Gott schenkt ihm neue Jahre und bestätigt sie sogar durch ein Zeichen. Das Vertrauen war nicht eingebildet, es war geliebte Beziehung. Wir haben gesehen, dass er zwar gottesfürchtig war und gottesfürchtig beten konnte, aber dennoch kein Mann Gottes war. Außerdem war er nicht sorgfältig und rücksichtsvoll, sondern übereilt, und anstatt für Gott und Gottes Reich zu stehen, stand er für sich selbst und seine eigenen Interessen. Und doch flackert in Hiskias Worten eine andere Farbe auf. In seinem Lied nach der Heilung betont er, wie sehr es ihn schmerzt, aus dem Land der Lebendigen hinweggenommen zu werden, und wie wichtig es ihm ist, Gott im Land der Lebendigen zu loben. Es klingt nicht nur die Sehnsucht nach Gott, sondern auch der starke Wunsch durch, das eigene Leben zu behalten, das eigene Erleben zu verlängern. Später, als die Gesandten aus Babel kommen, wird sichtbar, wie sehr Hiskia dazu neigt, das, was Gott getan hat, um sich selbst kreisen zu lassen. Die Beschreibung, er war gottesfürchtig und konnte gottesfürchtig beten, aber dennoch kein Mann Gottes, trifft diesen Zwiespalt, Vertrauen auf Jehova, das gleichzeitig vom Wunsch durchwachsen ist, die eigene Geschichte, die eigenen Interessen, das eigene Ansehen zu sichern. Die Schrift führt so behutsam vor Augen, wie das Herz des Menschen sogar Gottes Hilfe in den eigenen Horizont einspannen möchte. Gerade hierin liegt der Ruf, tiefer in ein Vertrauen hineinzuwachsen, das nicht das eigene Leben zum Maßstab macht, sondern Gottes Ehre und Gottes Reich. Wo ein Mensch lernt zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, beginnt ein anderes Vertrauen zu keimen, eines, das den Weg Gottes höher achtet als alle Verlängerung der eigenen Zeit. Dass Hiskia wirklich auf Jehova vertraute und doch so stark um das eigene Leben kreiste, ist kein Widerspruch, sondern beschreibt die Realität vieler glaubender Herzen. Es gibt echten Glauben, echte Gebete, echtes Erhörtwerden und zugleich viel Selbstinteresse, das unbemerkt mitläuft. Die Bibel verschweigt diese Mischung nicht. Sie zeichnet Hiskia nicht als Heiligen ohne Schatten, sondern als Mann, in dem sich Gottesfurcht und Selbstbezogenheit mischen. Darin liegt eine leise Ermutigung, Gott handelt auch mit Unvollkommenen, er rettet und hört, obwohl unsere Motive nicht rein sind. Aber gerade, weil er so handelt, will er unsere Herzen weiterführen. So wird Hiskia uns zu einem Spiegel, wo liegt der heimliche Schwerpunkt unseres Vertrauens, in der Bewahrung der eigenen Lebenspläne oder in der Hingabe an das, was Gott mit seinem Volk tun will. Je deutlicher diese Frage vor Gott ausgesprochen wird, desto freier kann ein Mensch werden. Hiskias Geschichte lehrt, wie notwendig es ist, dass das Vertrauen auf Jehova nicht nur eine fromme Haltung in Krisen bleibt, sondern das Innerste durchdringt. Ein Vertrauen, das die eigenen Interessen nicht mehr absolut setzt, sondern bereit wird, sie zurückzustellen, wenn Gottes Weg es verlangt. In den Worten des Herrn Jesus verdichtet sich dieses Ziel, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wenn Hiskias gemischtes Vertrauen sichtbar wird, soll das nicht entmutigen, sondern zu einer stillen Bitte werden, dass Gott das Vertrauen schenkt, das wirklich ihn selbst und sein Reich im Zentrum hat. Wie eine Schwalbe, wie eine Kranich so gierte ich gurrte wie eine Taube, meine Augen blickten sehnsüchtig nach der Höhe. Herr, ich leide Gewalt, tritt du für mich ein. Denn der Scheol preist dich nicht, der Tod rühmt dich nicht, die in die Grube hinabfahren, warten nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich, so wie ich heute, der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Das doppelte Gesicht von Hiskias Vertrauen, tiefes Rufen zu Gott und zugleich starkes Kreisen um das eigene Leben, berührt einen Punkt, der auch in heutiger Nachfolge nicht fern liegt. Viele Gebete sind ehrlich und doch von der Sehnsucht getragen, das eigene Leben möglichst unversehrt zu bewahren. Gerade darin wird Hiskias Geschichte zu einer Einladung, der eigenen Herzensbewegung nicht auszuweichen. Sie zeigt, dass Gott sich von solcher inneren Mischung nicht abwendet, sondern darin arbeitet, klärt, vertieft. Wer sich von dieser Geschichte treffen lässt, darf mit neuer Freiheit lernen, Gottes Ehre nicht nur mit Worten, sondern auch in den eigenen Wünschen hör zu achten. Aus einem Vertrauen, das vor allem Sicherung des eigenen sucht, kann so nach und nach ein Vertrauen werden, das in Gottes Händen ruhen lernt, auch dort, wo der eigene Weg anders verläuft, als man gehofft hat. Scheitern in Zeiten des Friedens und Lernen aus Hiskias Beispiel. Nach der großen Rettung aus assyrischer Hand und nach der Heilung von seiner tödlichen Krankheit beginnt für Hiskia eine ruhigere Phase. Äußerlich herrscht Frieden, der Druck der Bedrohung ist gewichen. Gerade in dieser Zeit ereignet sich die Szene mit den Boten aus Babel. Der König von Babel sendet Glückwünsche und ein Geschenk, und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen seine Schatzkammer, das Silber und das Gold und die Gewürze und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen fand. Es war nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Kein Sacktuch, kein Gang in das Haus Jehovas, kein Fragen nach dem Wort Gottes. Stattdessen ungebremste Freude über die Aufmerksamkeit der Weltmacht und das Bedürfnis, den eigenen Reichtum und die eigene Stärke zur Schau zu stellen. In Vers 2 heißt es, Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen seine Schatzkammer, das Silber und das Gold und die Gewürze und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen fand. Es war nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Obwohl Hiskia die Leiden der anderen Prüfungen siegreich bestanden hatte, versagte er hier. Er scheiterte in den Dingen der Geschenke und der Selbstverherrlichung. In dieser unspektakulären Begegnung liegt eine tiefere Versuchung als in der offenen Belagerung. Als der Feind vor der Stadt stand, war Hiskia sich seiner Hilflosigkeit bewusst und er suchte Gott. Nun, in einer Phase des Erfolgs, vertraut er auf das, was er vorzuweisen hat. Die Schatzkammern, die zuvor Ausdruck von Gottes Segen waren, werden zur Bühne seiner Selbstverherrlichung. Jesaja aber wird gesandt und kündigt an, dass alles, was Hiskia gezeigt hat, eines Tages nach Babel weggeführt werden wird, sogar einige seiner Söhne. Hiskias Reaktion ist entlarvend, da sprach Hiskia zu Jesaja, das Wort Jehovas ist gut, dass du geredet hast. Denn, sagte er, es wird doch Friede und Sicherheit in meinen Tagen sein. Die Zukunft des Volkes, das Schicksal der kommenden Generationen, all das tritt hinter dem ruhigen Fortgang der eigenen Regierungszeit zurück. So zeigt sich, wie sehr die Zeit des Friedens das Herz prüfen kann, nicht mehr Angst vor dem Feind, sondern der stille Egoismus des Hauptsache, in meinen Tagen bleibt es ruhig. Die Schrift verschweigt diesen Satz nicht, weil sie Hiskia herabsetzen wollte, sondern weil sie sichtbar macht, wie leicht Gottes Wohltaten in Selbstglorifizierung umschlagen. Die Erzählung von Hiskia legt damit einen oft übersehenen geistlichen Zusammenhang frei. Notzeiten können das Herz für Gott öffnen, Erfolgszeiten können es unmerklich verengen. Unter Druck schreit der Mensch zu Gott, im Wohlstand beginnt er, sich auf seine geistlichen Erfahrungen, auf seine Ressourcen, auf seine Position zu stützen. So wurde die Heilung Hiskias und die Vermehrung seiner Güter nicht zum Anlass tieferer Demut, sondern zur Folie, auf der sich seine Selbstorientierung deutlicher abzeichnete. Darin liegt eine stille Warnung, es ist möglich, Prüfungen siegreich zu bestehen und dennoch gerade an der mildesten Prüfung der Anerkennung, der Geschenke, der Bewunderung, zu straucheln. Die Gefahr liegt nicht primär im äußeren Wohlstand, sondern darin, dass das Herz aufhört, in allem zuerst Gott zu suchen. Gleichzeitig enthält Hiskias Versagen eine tröstliche Lehre. Die Schrift lässt uns sehen, wie selbst ein König, der Gottes Rettung und Heilung erfahren hat, in der Gelassenheit des Erfolgs unachtsam wird. Dieses Bild ist ernüchternd, aber nicht hoffnungslos. Es erinnert daran, dass Wachsamkeit nicht nur in offensichtlicher Bedrohung nötig ist, sondern gerade dann, wenn alles geordnet erscheint. Der Apostel Paulus fasst diese Spannung in einem Satz zusammen, wer meint zu stehen, siehe zu, dass er nicht falle. Doch unmittelbar davor und danach betont er, dass Gott treu ist und nicht über Vermögen versucht. In diesem Licht wird Hiskias Geschichte zu einem Ruf, Gottes Güte in Dankbarkeit und Zurückhaltung zu beantworten, nicht im Drang, alles zu zeigen, was man hat, sondern im wachsenden Bewusstsein, dass alles anvertraut, nicht besessen ist. Zeiten des Friedens werden dann nicht zur Bühne der Selbstverherrlichung, sondern zu Räumen, in denen stille Treue und unaufdringliche Ausrichtung auf Gottes Reich reifen können. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen seine Schatzkammer, das Silber und das Gold und die Gewürze und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen fand. Es war nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Hiskia zu Jesaja: Das Wort Jehovas ist gut, das du geredet hast. Denn, sagte er, es wird doch Friede und Sicherheit in meinen Tagen sein. Die lange, scheinbar harmlose Episode mit den Boten aus Babel zeigt, wie stark die Versuchung im Frieden sein kann, die eigene Stellung, den eigenen Reichtum und die eigene Geschichte in den Mittelpunkt zu rücken. Gerade weil Hiskia nach großen Rettungen fällt, wird deutlich, wie notwendig eine wache, stille Ausrichtung des Herzens bleibt, wenn der äußere Druck nachlässt. Wer Gottes Güte in Zeiten des Erfolgs und der Ruhe als anvertraute Gabe sieht und nicht als Bühne des eigenen Ruhms, findet einen anderen Umgang mit Frieden, dankbar, bescheiden, wachsam. So wird aus Hiskias warnendem Beispiel eine leise Ermutigung, die eigenen Friedenszeiten bewusst vor Gott zu leben, im Vertrauen darauf, dass der Gott, der in der Not nahe war, auch in der Stille treu bleibt und das Herz an sich zieht. Herr Jehova, du siehst, wie wechselhaft unser Herz ist, in der Not schreien wir zu dir, und wenn es ruhig wird, verlieren wir dich so leicht aus dem Blick. Danke, dass du treu bleibst, auch wenn unser Vertrauen mit Eigennutz und Unreife vermischt ist. Lehre uns, dich nicht nur im Sturm zu suchen, sondern auch in Zeiten des Friedens innerlich wach zu bleiben und deine Ehre höher zu achten als unseren Vorteil. Richte unseren Blick auf deinen Namen und dein Reich und bewahre uns davor, deine Gnade für Selbstglorifizierung zu missbrauchen. Stärke in uns ein Vertrauen, das sich auf dein Wort stützt und in jeder Lage von dir her leben will. Fülle uns neu mit deinem Geist, damit unser Leben, in Not und im Überfluss, ein stilles Zeugnis deiner Güte ist. Amen.